Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Der Tag mit
Jenny Zülker, Schriftstellerin, freie Journalistin, Moderatorin aus Berlin, jetzt aber gerade aus Brandenburg angereist.
Genau.
Und das war eine lange Fahrt, ne?
Genau, vom Zemminsee direkt hierhin.
Oh, schön, schön. Waren Sie baden?
Na, heute nicht, aber bin ich so ein Naturtyp. Ich war eigentlich nur so, weil das, ja, man muss ja mal Luft an die Kinder lassen. Ja.
Und wenn ich Ihnen zuhöre, dann höre ich, dass Sie wieder so ganz schnell sprechen. Und da habe ich euch auf Ihrer Seite im Internet und da steht, redet sie zu schnell, bist du zu langsam.
Ist sie zu schnell, bist du zu langsam.
Genau, das heißt, wer Ihnen zuhört, der ist womöglich zu langsam.
Naja, ist natürlich dieses, ist es zu stark, bist du zu schwach. Ne? Also darauf bezieht sich das natürlich. Und was soll ich machen? Also ich versuche schon sehr langsam zu reden, damit nicht wieder irgendwelche HörerInnen-Mails kommen, die sich beschweren.
Naja, weil man möchte Ihnen natürlich gerne zuhören können. Aber und insofern braucht man ein bisschen Zeit dafür.
Das Leben ist aber kurz und es gibt viel zu sagen.
Gut, es gibt in der Tat viel zu sagen. Unser erstes Thema gleich, der EU-Sondergipfel in Brüssel. Die 27 EU-Staaten treffen sich zu einem echten Gipfel wieder in Brüssel in diesen Tagen heute und am Wochenende. Und es soll darum gehen, dass sie sich einigen, wie denn den südlichen Ländern jetzt in der Pandemie geholfen werden kann. Und da gibt es ja die sogenannten sparsamen Vier, Österreich, die Niederlande, Schweden und Dänemark. Manche sagen die geizigen Vier und die sagen, wir wollen nicht, dass diese 500 Milliarden im Zuge dieses Hilfsfonds, der ja ausbezahlt werden soll, als Zuschüsse ausbezahlt werden, sondern wir möchten, dass die als Kredite vergeben werden. Denn die südlichen Länder sollen sozusagen auch Rechenschaft darüber ablegen, wie sie das Geld verwenden und wie sie es auch zurückzahlen können. Diese vier, also Österreich, Niederlande, Schweden, Dänemark, werden ja eben als geizig auch manchmal bezeichnet. Zu Recht trifft es dieses Wort, Frau Zülker, geizig?
Ich würde eher bei sparsam bleiben. Ich finde, der Satz ist impliziert schon genug. Ich weiß auch nicht, ich habe mir darüber natürlich auch Gedanken gemacht, wie jetzt, also abgesehen von den anderen wichtigen Themen nach der Rechtsstaatlichkeit, muss natürlich gefragt werden. Und diese ganzen Sachen sind eigentlich die, die mich noch mehr interessieren. Wofür wird das Geld ausgegeben, finde ich ein wichtiges Thema. Inwiefern ist das nachhaltig? Aber ich frage mich dann immer, wie das kommt, dass also manche Länder als sparsam bezeichnet werden können und auch wirklich also reicher sind und andere nicht. Das ist ja das Grundproblem an so einer Geschichte. Warum ist ein Land wie Schweden so unheimlich reich in Gänsefüßchen, ja, also Bruttoinlandsprodukt? Und da frage ich mich dann, und das kann ich auch nicht beantworten, ich möchte nur wissen, wie das zusammenhängt. Ich habe mal gelesen, dass es wirklich unter anderem daran liegt, dass die ein anderes Verständnis von Solidarität haben, dass halt die Unterschiede zwischen reich und arm viel geringer sind. Es gibt viel weniger Leute, die richtig reich sind, sondern die meisten sind ganz gut situiert. Und es gibt auch weniger Statussymbole, für die Geld ausgegeben wird. Das heißt, weniger Leute haben Autos, Autos sind auch teurer, Steuern sind teurer, das heißt, man sieht also mehr, wo das Geld hingeht. Und also daher glaube ich schon, dass die Solidarität ist, glaube ich, in diesen Ländern sehr groß. Ich kann mir also nicht vorstellen, dass sie dann sagen, Italien lassen wir jetzt verhungern. Mhm. Also das ist ja nur die Frage, was die wollen, ist ja nur, dass man halt Rechenschaft abgibt. Und das kann ich schon nachvollziehen.
Insofern würden Sie sagen, zum Beispiel die Schweden sind solidarisch, aber wollen den Prozess eben so gestalten, dass es irgendwie klar ist, wo das Geld hingeht.
Genau.
Sie haben das Wort Rechtsstaatlichkeit jetzt schon auch zitiert. Das ist ja auch ein Problemfeld. Ungarn droht mit einem Veto gegen den Plan eben, den die EU jetzt aushecken will, wenn die EU-Gelder bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit nicht mehr auszahlen will.
Ja, finde ich Quatsch. Also man kann ja nicht sagen, wenn meine Bedingung nicht kommt, dann mache ich nicht mehr mit. Also das geht nicht. Also
so aber wahrscheinlich war es zu erwarten, dass Ungarn diese Haltung an den Tag legen würde.
Ich weiß auch nicht. Ich bin froh, dass ich nicht mitverhandeln muss. Und ich würde versuchen, ich meine, das entspricht zwar nicht meinem Naturell, aber ich versuche immer positiv zu denken. Alles andere ist ja nicht zielführend in solchen Sachen. Wir haben ja eine wahnsinnige Krise und da würde ich denken, kann man das nicht als Chance begreifen und sich versuchen, auch mit Ungarn und Polen sich darauf zu besinnen, was denn die ganzen Länder zusammen, also was Europa denn zusammen hält und es bringt nichts, da quer zu schießen und sowas zu verlangen. Und man hat sich auf diese Regeln geeinigt und die sind auch wichtig und richtig und relevant. Ja. Da kann nicht einfach so ein Orban kommen und sagen, nee.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie sprechen gegen Ihr Naturell. Normalerweise wären Sie pessimistisch.
Ich wäre eigentlich viel pessimistischer, aber das ist ja momentan ist das ein ganz blöder State of Mind, pessimistisch zu sein. Also dann verzweifelt man ja und ich bin dann aber auch pragmatisch. Ja.
Ja, pragmatisch würde ich sagen, ist tatsächlich auch die Kanzlerin. Deutschland hat die EU-Ratspräsidentschaft ja inne und sie muss jetzt sozusagen das an vorderster Front mitverhandeln. Und die Deutschen hatten sich ja jahrelang gegen diese gemeinsame Schuldenaufnahme gesträubt in Europa und die Franzosen und die Deutschen sind es aber jetzt, die sagen, okay, wir machen das so und wir geben eben auch diese gemeinsam aufgenommenen Gelder dann an Italien als Zuschüsse, hauptsächlich weil Italien schon sehr verschuldet ist und weil wir nicht riskieren wollen, dass da praktisch noch mehr Druck entsteht.
Genau, die Staatspleite und ja, das ist schon, das kann man ja verstehen. Ja?
Also man aber will, es ist eine Wende im Denken der Angela Merkel, würde ich denken.
Ja, die hat sich halt, die ist halt pragmatisch und ich glaube auch, dass da viel, also ich hoffe auch, dass da auch der Solidargedanke dann doch stärker ist als die Angst davor. Ich meine, es muss ja jedes Land, und nicht nur Deutschland, okay, Deutschland eben als großes, reiches Land auch, aber es muss ja jedes Land vor seinen Bürgern und Bürgerinnen vertreten, warum es jetzt so entschieden hat. Und aber naja, also das anders geht's nicht. Man kann das ja wirklich nicht, man kann es ja nicht verhungern lassen. Also,
nee, kann man nicht. Aber andererseits sagt dann wieder, wenn ich jetzt nochmal Herrn Rutte zitieren soll aus den Niederlanden, er sagt, die Empfängerländer müssen eben Reformen anstreben. Ja. Es kann nicht einfach weitergehen, wie es bisher war. Und er will, dass sie wettbewerbsfähig werden, dass sie nicht in der nächsten Krise wieder Hilfe brauchen.
Genau, das ist ja auch richtig. Die Frage ist halt auch, dass man eben genau gucken muss. Und wie gesagt, ich muss es ja glücklicherweise nicht entscheiden, aber dass man halt genau gucken muss, wer kontrolliert das und wer guckt sich das an und woher kommt dieser Ausschuss von Leuten, die das kontrollieren? Wie setzt er sich zusammen? Und das ist natürlich auch wieder schwierig, weil ich bin echt gespannt, wen man da findet. Mhm. Aber das muss schon, anders geht es nicht. Man kann solche Sachen nur durchdiskutieren. Ich weiß, dass gerade extrem viel diskutiert wird, aber anders ist es nicht möglich. So eine Krise war auch noch nie da.
In dieser Form nicht. Merkel wird übrigens heute 66. Sie hat Geburtstag.
Ach, dann kann sie Udo Jürgens Song anhören dazu. Genau.
In Brüssel. Jenny Zirka hier zu Gast. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Es gibt ein Gesetz, das der Polizei oder auch dem BKA unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, bei Telefongesellschaften, auch bei Providern, Auskunft abzufragen über die sogenannten festen Bestandsdaten, also Name, Anschrift und Geburtsdatum, aber auch Auskunft über die genutzten IP-Adressen. Und dieses Gesetz ist verfassungswidrig. Einzelheiten dazu von Klaus Hempel.
Das Bundesverfassungsgericht hat nun entschieden, dass die gesetzlichen Regelungen viel zu lasch sind und die Bürgerinnen und Bürger zu wenig schützen. So können die Strafverfolgungsbehörden, also Polizei und Staatsanwaltschaft, Daten auch dann anfordern, wenn gar kein konkreter Tatverdacht gegen einen Betroffenen vorliegt. Die Sicherheitsbehörden können auch relativ einfach auf sogenannte dynamische IP-Adressen zugreifen. Das ist besonders problematisch, weil mit Hilfe der IP-Adressen genau nachverfolgt werden kann, welche Seiten ein Internetnutzer angeklickt hat. Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts verstoßen die Vorschriften gegen das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und gegen das Telekommunikationsgeheimnis. Der Gesetzgeber hat nun bis Ende 2021 Zeit, die Vorschriften zu ändern.
Also Frau Zirka, ein Triumph für den Datenschutz in Deutschland?
Auf jeden Fall. Also ich habe auch ein mulmiges Gefühl in Bezug auf meine Daten natürlich, so wie wahrscheinlich die meisten. Und da gibt es ja, also das ist ja auch, also es ist gut, dass das immer wieder evaluiert wird, sowas, und dass so ein Gesetz dann auch gekippt werden kann. Ich bin zwar auf der anderen Seite auch immer wieder schockiert darüber, wie viele Daten eben freiwillig gegeben werden. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, es geht darum, eine mögliche Straftat aufzuklären, dann ist es ja, also ich stelle mir das dann so vor, dass die schlauen Detectives dann vielleicht auch hinkriegen, so rauszubekommen, wo jemand wohnt oder was er gemacht hat, weil das die meisten Leute ja, oder sehr viele Menschen ja einfach auch auf den sozialen Medien sehr viele Daten und Orts- und Zeit- Erlebnisdaten einfach so freigeben. Ja? Also ich weiß nicht, ich bin auf der einen Seite sehr glücklich, dass da so strikt vorgegangen ist, wird, auf der anderen Seite
Also was man wahrscheinlich nicht so freigibt, ist eben, wo man überall, auf welchen Seiten man überall war, wo man überall gesurft ist im Internet. Da kann man wohl offensichtlich alle genutzten IP-Adressen nachverfolgen. Im Grunde, das hatte die Opposition schon gesagt, als das Gesetz in der Mache war, war schon abzusehen, dass das Verfassungsgericht es kippen würde.
Genau, ja, dann wundert man sich tatsächlich, warum das also was versucht werden sollte, ne, das eben doch zu machen. Und mal gucken, vielleicht merkt es keiner, aber da ist der Datenschutz dann relativ strikt. Und
das ist gut, aber in der Tat, die Motive waren ja die, dass man eben der Polizei und dem Bundeskriminalamt, den Nachrichtendiensten, eben die Mittel an die Hand geben wollte, Verbrechen aufzuklären, Terroranschläge zu vereiteln.
Das wird ja auch nach wie vor passieren. Es ist ja nicht so, dass jetzt eine Evaluierung oder eine neue Interpretation dieses Gesetzes, oder es wird ja dann umgeschrieben, dass es nicht mehr, dass die Polizei überhaupt keine Daten mehr kriegen kann. Es geht ja nur darum, dass in manchen Fällen eben vorauseilend und ohne begründeten Verdacht das nicht mehr passieren darf. Und das kann man ja verstehen.
In der Tat, also die Vorschriften müssen geändert werden bis Ende 2021. Und so lange bleibt aber das noch in Kraft, was jetzt die Regelungen vorgeben. Interessant ist übrigens, dass das alles nach dem ersten Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2012 schon mal überarbeiten werden musste. Ja? Also das reformierte Gesetz jetzt ist immer noch so, dass es den Anforderungen nicht genügt.
Ja, weil ich glaube tatsächlich, das hat immer noch damit zu tun, dass diese, also Erstens, dass es halt so eine diffuse Informationswolke ist, also dass sich keiner so richtig vorstellen kann, welche Daten sind da nun wirklich. Okay, man kann die Seiten nachvollziehen, aber wie viel davon kann man dann auch nur die Seiten sehen? Sieht man auch, was Leute da gemacht haben, ob die was gekauft, wen die kontaktiert haben? Das ist irgendwie sehr diffus und das ist halt einfach das neue. Telekommunikation ist ja viel älter als jetzt eine virtuelle Kommunikation, also soziale Medien oder auch andere oder Internet. Und das war früher viel einfacher nachzuvollziehen. Also die ganzen Gesetze orientieren sich ja alle an diesen alten eben Telefon, Post und so weiter Gesetzen oder an die Möglichkeiten zu kommunizieren. Und das hat sich extrem verändert und so schnell ist das Gesetz da einfach nicht mitgekommen, glaube ich. Und deswegen ist es oft noch so ungenau und vage. Ja.
Jenny Zilker sagt das hier in Deutschlandfunk Kultur. Jenny Zilker ist hier zu Gast, Schriftstellerin, Journalistin. Das Thema Freundschaft ist eigentlich nicht ihr Herzensthema, oder?
Doch, das ist ja überall mit drin. Also es gibt ja nichts, was, also es ist überall. Nein, das ist ganz wichtig.
Das war jetzt auch eine eher provokante Frage. Ich denke, auch ohne Freundschaft geht es nicht so gut. Drei Frauen aus Texas sind wahrscheinlich auch Freundinnen, über die wir jetzt sprechen wollen. Die sind bislang die Dixie Chicks gewesen. Jetzt sind sie nur noch die Chicks ohne Dixie. Sie möchten nämlich anders heißen. Im Zuge der Rassismusdebatte haben sie eben gesagt, wir wollen nicht mehr mit Dixie in Verbindung gebracht werden. Darüber sprechen wir gleich. Aber bevor wir über die Dixie-Chicks, die so nicht mehr heißen, sprechen, wollen wir sie hören. Der neue Song heißt Gaslighter. You Gaslighter, eingängige Musik, die also mit Dixie wirklich nichts mehr zu tun haben will, auch nicht im Namen. Warum? Weil Dixie für die Verklärung der Südstaaten steht. Frau Zilker, können Sie so eine Umbenennung, so einen Wunsch zur Umbenennung verstehen?
Ja, absolut. Ich respektiere das auch, finde das auch sehr gut. Diese Dixie-Chicks, deren Musik ich jetzt auch nicht unbedingt höre, aber die haben sich ja immer schon als politische Band auch gesehen und auch haben auch Aussagen getätigt. Die hatten damals gegen Bush im Irak auch schon gewettert sozusagen. Und es hat sie wirklich viel Fans und Zusprache gekostet, was ich sehr aufrecht und toll fand.
Weil die Country-Szene eben eine so patriotische Szene in den USA ist.
Genau, also das heißt, die sagen, wir sind politische Menschen, wir sind politische Musikerinnen und deswegen Dixie, die haben gesagt oder sie haben begründet, dass die Südstaatenflagge irgendwo als Swastika, also Dixie Swastika, also Dixie Hakenkreuz bezeichnet wurde und damit möchten sie halt nicht in Beziehung gesetzt werden. Ob man das nun so vergleichen kann, eine Flagge mit dem Hakenkreuz, ist noch eine andere Sache, aber ich finde es korrekt und ich habe auch darüber nachgedacht, ich meine, ein Name ist ja was man sich selbst gibt, das ist halt eine Aussage und ich bin hundertprozentig sicher, dass es keinen Fan gibt, wenn jemand ein Fan ist, dann kennt er die ja sowieso und er weiß, warum er sie mag, dass es keinen Fan gibt, der sagt, oh, die heißen jetzt nur noch Chicks, das finde ich jetzt aber blöd, jetzt spiele ich sie nicht mehr. Jetzt müssen sie ja bei C und nicht mehr bei D eingeordnet werden. Also es gibt eigentlich keinen Nachteil. Es gibt einen großen Vorteil, sie haben sich politisch positioniert, ganz deutlich und auf eine gute Art und Weise. Und warum soll man das nicht machen? Also es gibt eigentlich bei
Namen, natürlich der Name Chicks irgendwann auch aus klingen könnte, dass man ihn nicht mehr hören möchte.
Ja, anscheinend haben sie sich darüber ja Gedanken gemacht und finden das für sich, also interpretieren das für sich positiv. Man kann sich ja im Prinzip nennen, wie man möchte. Ja. Ich habe immer darüber nachgedacht, warum die bösen Onkels damals, als sie gesagt haben, wir haben jetzt eine Kehrtwende gemacht, wir sind jetzt keine rechte Band, wir sind noch eine Rockband, warum die nicht ihren Namen geändert haben. Wenn die wirklich, also da sieht man genau den Unterschied. Wenn die wirklich sagen würden, ich bin komplett jetzt von diesem Kurs abgewichen und also das sind Sünden der Jugend. Dann kann man sich auch einen neuen Namen geben und damit ein ganz, ganz starkes Zeichen setzen. Das haben die Dixie Chicks gemacht, obwohl sie noch nicht mal musikalisch je in der Frage
in der Dixie-Richtung
standen.
Genau. Waren.
Ja. Aber es ist, ich finde das sehr gut. Ich weiß, dass es bei den Redskins, bei dieser NFL-Sportmannschaft,
also American Football Team,
dass es da auch genau aus den gleichen Gründen eben rot heute Redskins, dass sie sich umbenennen wollen. Warum denn nicht? Was soll denn daran, was kann man denn dagegen haben? Was spricht dagegen?
Ich denke, man kann tatsächlich wenig dagegen haben. Ich würde es auch gut finden, aber gerade bei den Washington Redskins sieht man ja, wie schwierig dieser Prozess ist. Also die waren ja 87 Jahre eben die Washington Redskins und haben sich ja auch lange geweigert, das abzulegen,
und
diesen
jetzt,
Namen.
Solche Sachen ändern sich halt. Man kann seinen Namen ja immer wählen, wie man möchte. Ja? Und auch wenn das eine Marke ist und es gibt jetzt, dann werden vielleicht die alten T-Shirts noch viel wertvoller, ja, wenn man dann sagt, oh, ich habe noch eins mit den Redskins drauf. drauf. Jetzt heißen sie ja anders. Aber das hat doch, das tut doch der ganzen Qualität des Inhalts, also der Sports oder der Musik oder so keinen Abbruch.
Ja, im Gegenteil. Man könnte ja sagen, das sind eben achtsame Zeitgenossen, die sagen, gut, wir nehmen diesen Wandel oder so wahr und wir finden unseren Namen nicht mehr zeitgemäß.
Genau. Und was damit ja auch noch ausgesprochen wird, ist, wenn du das nicht gut findest, dass mir das was ausmacht, dann bist du halt auch nicht unser Fan. Dann findest du das dann eben nicht. Dann hör uns doch nicht oder geh doch nicht zu unseren Spielen. Und das finde ich auch, das ist doch eine tolle Aussage. Man kann es ja, das ist ja eine selbst entschiedene Aussage. Es wird denen ja nicht aufgezwungen.
In Berlin gibt es die Mohrenstraße. Mhm. Ist dieser Straßenname rassistisch oder nicht? Darüber wird auch viel debattiert.
Mhm. Ja, ich habe das... Ich sehe es eigentlich ähnlich, also auch bei Onkel Toms Hütte und Onkel Toms Straße und so. Ich habe da viel drüber nachgedacht im Zusammenhang mit Ikonoklasmus, also mit Bildersturm und Black Lives Matter und so. Und ich finde, bei Skulpturen ist es zum Beispiel so, da wäre ich, das mein Vorschlag wäre bei Skulpturen, die eine Hälfte dieser inkriminierten Skulpturen umzuschmeißen und stattdessen Skulpturen von Opfern von Polizeigewalt oder Sklaverei oder sonst was dahinzustellen und die andere Hälfte aber stehen zu lassen mit einem großen Schild, auf dem steht, damals haben die Leute gut gefunden und deswegen steht das hier noch und das kommt aus der Zeit, weil ich finde nicht, dass das Ausradieren von Dingen, die wir alle erlebt und mitgemacht haben oder unsere Vorfahren, die Geschichte richtig wiedergibt. Ja? Also man kann die Geschichte nicht verändern, das ist trotzdem passiert.
Frage natürlich, wer solche Schilder dann lesen würde.
Die Leute, die halt hingehen. Aber das ist ja in Ordnung, also dass alle, die hingehen, lesen das doch wohl. Oder wenn sie es nicht lesen, dann trotzdem steht das ja ganz prominent da. Man kann es ja, keine Ahnung, man kann sich da was überlegen, wie man das irgendwie ästhetisch macht. Bei Namen, finde ich, wie gesagt, ist es ein bisschen... Also da kann ich schon verstehen, bei Onkel Toms Hütte ist es wirklich auch schwierig, weil Harriet Beecher Stowe, die damals dieses Buch geschrieben hat, hat das ja tatsächlich als Sklavereigegnerin geschrieben. Ja, sie hat zwar in ihrer übermäßig christlichen Art und Weise eben diese ganzen wahnsinnigen Klischees da rausgearbeitet und hat ihre ganzen afroamerikanischen Protagonisten und Protagonistinnen ganz furchtbar klischiert dargestellt. Und das ist ja auch ein wirklich großes Problem. Aber ihre Intention war ja eigentlich eine gute damals. Ne? Und ich kann aber verstehen, dass man das auch im Fall von Mohrenstraße, obwohl es ja auch noch andere Hintergründe hat, aber es geht ja auch mal darum, was man assoziiert damit. Ich kann verstehen, dass das Leute ärgert und beleidigt und verletzt. Und insofern habe ich kein Problem damit. Ich habe auch schon fast vergessen, dass Schönleinstraße mal Kottbusser Damm hieß. Hat zwar andere Gründe, aber man gewöhnt sich auch an neuen Namen, meine Güte. Ja.
Wir haben mit einem Historiker gesprochen über dieses Thema Mohrenstraße und der hat gesagt, er bekommt viel Besuch aus Afrika. Er würde den Afrikanern die Stadtmitte von Berlin zeigen und dann in der Mohrenstraße stehen, darüber diskutieren. Und er sagt zumindest, dass die Afrikaner, die ihn besuchen, das gar nicht schlimm finden, dass die Mohrenstraße heißt, weil das Wort Moor eigentlich, weiß ich nicht genau, ob es nicht verstanden wird als Wort, aber jedenfalls findet man es nicht schlimm.
Natürlich, es gibt, werden ja auch nicht alle Afroamerikaner schlimm finden oder nicht alle Afrodeutschen. Also das ist natürlich die Frage, da muss man diskutieren und wieder einen Experten- und Expertinnen-Ausschuss einsetzen, der dann darüber redet und abstimmt und überlegt und versucht, alle Sachen in Mitleidenschaft zu ziehen, alle Überlegungen zu machen und dann zu sagen, ist es jetzt wirklich, ist es nötig, das zu ändern oder nicht? Und wenn es nötig ist, dann ändert man es halt. Das ist doch auch nicht so schlimm. Ja.
Und Jenny Zülker raschelt mit der Zeitung, Journalistin und Schriftstellerin und hier zu Gast in dieser Mittagsstunde Themen des Tages besprechen wir. Und ein Thema ist der Meteorit, der gefunden wurde in Laupheim in der Nähe von Ulm und der heute nochmal der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, dieser Protagonist aus dem Kosmos. Und das Rascheln der Zeitung war natürlich, weil es auch tolle neue Bilder von der Sonne gibt. Das gibt uns Anlass, über den Kosmos und über unsere Herkunft vielleicht auch ein Stück weit zu sprechen. Das hat was, oder? Gerade so ein Meteorit, den man dann auch anfassen kann und wo man sagen kann, ja, der hat irgendwie eine weite Reise hier zu uns auf die Erde hinter sich.
Na klar, das ist total faszinierend. Also das ist auf jeden Fall ich würde den auch gerne anfassen oder angucken, weil dann lag er vor allem als Gartendeko da die ganze Zeit, 30
Jahre.
In so einem Hintergarten. Und lustig finde ich auch, das ist jetzt der schwerste deutsche Meteorit, Blaubeuren. Und vorher gab es einen aus Oldenburg, Bentullen. Und die sind bestimmt jetzt total sauer, die Leute, die da in Oldenburg sind und sagen, Mist, jetzt hat das dieser andere Meteorit. Und
also den Rang abgelaufen, der 30 Kilogramm wiegt dieser jetzt.
Genau, ne? Ich könnte mir wunderbare Filmplots vorstellen, wo jetzt irgendwie da zwei Gruppen von Leuten aus Kleinstädten sich darüber aufregen, dass sie den dicksten Meteoriten eigentlich noch haben sollten oder dass vielleicht der in Blaubeuren da jetzt oder der Meteorit Blaubeuren jetzt so eine Art Wallfahrtsort für so ESO-Spinner und Spinnerinnen wird. Das wäre doch bestimmt sehr lustig. Also ich will das jetzt nicht nur ridikulisieren, ich finde das auch wirklich schön. Ich finde das wirklich interessant und man kann ja tatsächlich wissenschaftlich unheimlich viel sehen an solchen Meteoriten und es gibt ja wohl so eine Eisengemisch, was da immer drin ist und irgendwie teilweise sind da fremde Mineralien schon drin gefunden worden. Und man, Sie kennen ja die ganzen Sachen, die ganzen Theorien darüber, dass der Meteoriteneinschlag damals das Aussterben der Dinosaurier eingeleitet hat und alle möglichen anderen Sachen auch. Und ja, also das ist wirklich total spannend. Das ist ein Gruß aus dem Weltraum, da bin ich total empfänglich dafür.
Der uns vielleicht wirklich ein Stück weit auch davon erzählt, wo wir herkommen oder in welchem großen Umfeld sozusagen wir leben.
Ja, absolut. Und also in jeder Beziehung bringt es uns ins Grübeln oder ins Forschen. Mir ist dann gleich Fräulein Smiller eingefallen, als ich das gelesen habe mit den Meteoriten, dass Fräulein Smillers Gespür für
Schnee.
Das basiert ja tatsächlich auf diesem Meteoriten der Tunguska oder Tunguska, der mal dann irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts in Sibirien runtergegangen sein soll. Und da, also das Buch ist halt eine fiktionale Adaption davon. Das ist natürlich ganz anders passiert, aber ich finde es wirklich spannend und würde das, also ja, ich würde auch hinfahren, wenn es so ein Wallfahrtsort wäre und würde ihn mal anfassen und gucken, was mit mir passiert. Ja.
Man weiß ja nicht genau, warum er auf die Erde gefallen ist und man weiß auch nicht wann. Das will man aber rausfinden, weil das kann schon sein, dass er schon Jahrhunderte auf der Erde tatsächlich liegt. Ja. Nicht unbedingt vielleicht in diesem Garten, aber vielleicht auch doch schon viel länger, als man weiß. Und sensationell sind eben auch die Bilder von der Sonne, die jetzt die Sonde Solar Orbiter auf die Erde gefunkt hat. Und da, wenn man jetzt die Artikel zum Beispiel in der Süddeutschen liest man, könnte ein Rätsel gelöst werden, nämlich das, warum es auf der Oberfläche der Sonne nur 5500 Grad heiß ist, nur, und in der Corona aber mehr als 1 Million Grad heiß. Genau. Das heißt, die Frage ist, was heizt die Atmosphäre der Sonne so sehr auf? Vielleicht winzige, unscheinbare Eruptionen und vielleicht sind die jetzt auf diesen Fotos drauf.
Genau, ja. Und wenn man das ist spannend. Ja, total spannend. Und dann wird man wieder versuchen, die vielleicht nachzubauen, um eine Energiequelle zu finden, die man irgendwie, die ganzen Weltproblematik mit der Energie löst und so. Also ich bin sofort dafür. Ich wäre gerne Universalgelehrte geworden und bin leider nur Journalistin geworden.
Aber ich finde, Sie sind spannend. Ja auch Schriftstellerin und Sie können tatsächlich das alles auch in einen Roman fließen lassen.
Ja, aber die Fakten sind ja fast noch spannender als irgendwie das Fiktionale.
Aber ja, wer hat eigentlich Fräulein Smillers Gespür für Schnee geschrieben?
Peter Hück,
genau. Naja.
Komischer Typ geworden danach, aber das ist trotzdem ein sehr schönes Buch. Die Bücher danach sind etwas schwierig.
Jenny Zilka, kosmischer Expertise, mit kosmischer Expertise zu Gast. Und wir gucken nach Hessen. Hessens Innenminister Peter Beuth hat nämlich heute Vormittag den neuen Landespolizeipräsidenten Roland Ullmann in Wiesbaden vorgestellt. Der Vorgänger hatte ja diesen Posten verloren, Udo Münch, weil wichtige Ermittlungen zu den Drohmails an Politikerinnen und prominente Frauen vom Landespolizeipräsidium nicht an das Innenministerium weitergegeben worden sind. Und auch vorgestellt wurde heute Vormittag ein Maßnahmenkatalog im sogenannten Polizeiskandal NSU 2.0. Hier im Studio weiterhin die Schriftstellerin und Journalistin Jenny Zilka und uns zugeschaltet aus Hessen mein Kollege Ludger Fittkau. Herr Fittkau, welche Maßnahmen sollen denn jetzt ergriffen werden? Das vielleicht zuerst gefragt.
Es gibt einen ganz umfangreichen Maßnahmenkatalog, Frau Schäfer, das muss man sagen. Der neue Landespolizeichef Roland Ullmann will vor allen Dingen technisch rangehen an den Skandal. Er sagt, wir müssen den Zugriff auf diese Computerarbeitsplätze uns anschauen. Und weil ja diese Abfragen von Polizeicomputern gekommen sind, die ja die prominenten Frauen betroffen haben. Und er sagt, da müssen wir sofort ran. Wir haben jetzt schon alle Kennungen resettet, zurückgesetzt. Wir wollen die Passwortsicherheit erhöhen. Die Passwörter werden alle 3 Wochen zurückgesetzt. Der Sperrbildschirm wird nach 3 Minuten bereits aktiviert sein. Und solche Dinge. Da kann man sich natürlich schon fragen, warum das nicht schon vor 2 Jahren passiert ist, als der Fall Basahildis bekannt geworden ist. Gut, aber immerhin, jetzt geht man da konkret ran. Man will auch eine Personenliste von Personen des öffentlichen Lebens einrichten und den Polizeidienststellen geben, wo es ein Sperrvermerk gibt, da soll eben nicht abgefragt werden. Das wird dann ja eine ziemlich umfangreiche Liste, wenn man jetzt schon sieht, wie alles bedroht wird in den letzten Tagen und Wochen. Und dann geht es um eine neue Expertenkommission zum Thema Leitbild Polizei, die tatsächlich unabhängig sein soll. Die Mehrheit dieser Expertenkommission soll mit Externen besetzt werden. Das war ja eine Forderung der letzten Tage, dass man nicht mit internen nur aufarbeiten soll, sondern von außen auch Fachleute heranbringen soll. Das ist beschlossen worden. Also es sind schon umfangreiche Maßnahmen.
Ja, das klingt in der Tat umfangreich, Frau Zirke, aber man kann sich fragen, warum ist das nicht schon früher passiert, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wundert mich auch. Und also was ich immer gerne wissen möchte, auch jetzt nochmal als Frage an Herrn Fittger in Bezug auf diesen Maßnahmenkatalog, gibt es irgendwo, da gibt es einen Hinweis darauf, dass es kann ja kein Zufall sein, dass nur Frauen bislang bedroht wurden. Also es gab zwar, glaube ich, einen Anwalt, von dem aber nicht ganz klar ist, ob die Bedrohung, die er bekommen hat, echt ist oder nicht. Ansonsten sind nur Frauen bedroht worden. Also wenn man davon ausgeht, dass ein Mann droht, dann hat das auch was mit Misogynie zu tun. Also auf jeden Fall hat es was mit dem Geschlecht zu tun. Ich möchte einfach nur wissen, ist das irgendwo, steht das irgendwo mit drin? Also bedenkt man das mit, dass das eine Rolle spielen könnte in dem Motiv des Täters?
Mhm. Herr Fittger?
Das ist bisher noch nicht in dem Maße geschehen, wie Sie es zu Recht einfordern. Es ist auffällig, dass diese NSU 2.0 Drohbriefserie sich überwiegend an Frauen richtet und wirklich Frauen, die vor allen Dingen auch öffentlich gegen Rassismus sich engagieren, Frauen mit Migrationshintergrund, Politikerinnen, Juristinnen, Journalistinnen. Na, das ist schon sehr, sehr deutlich. Das wird auch jetzt zunehmend thematisiert, aber es wird natürlich auch darauf hingewiesen, dass der NSU 1.0, also die NSU-Mordserie, damals sich noch überwiegend gegen Männer gerichtet hat. Das muss man sagen. Es gibt eine Frau, die ermordet worden ist, eine Polizistin, aber sonst waren die Opfer Männer. Das heißt sozusagen, der direkte Schluss auf den NSU, den kann man nicht ziehen. Da geht es möglicherweise um eine andere Tätergruppe. Seit gestern ist jetzt nochmal von der Opposition im Landtag darauf hingewiesen worden, dass es auch schon vor 2018, vor dem Fall Bashar Yildiz, vor den Drohbriefen gegen die Anwältin in Frankfurt, auch schon Polizisten gab, die irgendwie Kontakte zum Reichsbürgermilieu hatten, das sehr männerdominiert, drei Viertel sind Männer über 40, und die haben offenbar Abfragen schon von Polizeicomputern gemacht und irgendwie Kontakt zum Reichsbürgermilieu gehabt. Die sind auch sanktioniert worden, da gab es auch Disziplinarmaßnahmen, aber die sind offenbar noch im Dienst. Und da will die Opposition jetzt im Innenausschuss, da gibt es ja nächste Woche eine große Sondersitzung, das auch thematisieren, zu Recht, finde ich, weil das Reichsbürgermilieu, was ja auch bewaffnet ist teilweise, was wirklich gefährlich ist, zumindest in Teilen, das in den Blick zu nehmen, wenn es da Verbindung gibt, das ist sicher auch in dem Zusammenhang wichtig.
Und meinen Sie, dass das dann auch tatsächlich passiert?
Ich denke schon. Also jetzt muss man schon sagen, der Innenminister Peter Beuth kämpft um sein Amt. Der hat selber auch heute nochmal gesagt, ihm ist klar, jeden Tag wird der Druck größer. Jetzt hat er die Chance nur mit wirklich brutalstmöglicher Aufklärung. Er hat jetzt Personal ausgewechselt. Der neue Polizeipräsident Roland Ullmann hat auch sehr deutlich gesagt, er will mit dem LKA zusammenarbeiten, was ja auch von einer Frau geleitet wird. Es war die erste Frau, Sabine Thurau, die ein LKA geleitet hat. Der Innenminister hat große Kommunikationsprobleme gezeigt mit Frau Thurau. Das will der neue Landespolizeichef verändern. Er sagt, er will eng mit dem LKA und mit dem Sonderermittler MENA zusammenarbeiten. Und die Recherchen zum Punkt NSU Punkt 2.0 ist für ihn absolute Priorität, sagt er. Kann man jetzt hoffen, dass das auch so ist.
Und Herr Beuth hat eben Roland Ullmann als einen klugen Strategen vorgestellt. Ist er das?
Zumindest immerhin in der Aussage, dass er sagt, er will mit dem LKA zusammenarbeiten, das heißt ja auch mit Sabine Thurau, die im Amt ist. Das ist eine kluge Sache. Das hat der Innenminister in den letzten Tagen eben anders formuliert, hat das LKA mehrfach kritisiert. Der neue Landespolizeichef geht auf das Landeskriminalamt zu, und ich denke, das ist eine kluge Haltung.
Ja, Frau Zirker, ich meine, wenn wir das in der Gesamtheit betrachten, sind wir natürlich wahrscheinlich noch mal relativ erstaunt, dass das jetzt so passiert, wie es passiert, und dass die Aufklärung relativ schleppend läuft.
Genau, und das ist halt auch symptomatisch ich hoffe, dass es nicht symptomatisch ist, aber man wundert sich natürlich schon, dass sowas da, wo es passiert, passiert. Also dass es halt irgendwie diese Polizeicomputer sind. Wir hatten ja vorhin das Thema Bestandsdatenspeicherung, also wie schwer oder wie einfach es gemacht werden soll, Daten rauszugeben. Es ist wirklich erstaunlich, wie lange sowas passieren konnte, und man weiß von welchem Computer, und es ist für mich, ich habe zu wenig Ahnung von der Materie, aber ich kann kaum verstehen, dass da nicht schon mehr aufgeklärt wurde, dass man nicht schon mehr weiß, dass man das wirklich nicht nachvollziehen kann, wer da was wann geschickt hat oder wer die Daten abgezogen hat.
Ne? Also ja, Herr Fittger?
Vielleicht nur ein technischer Hinweis. Die Staatsanwaltschaft ist ja eigentlich federführend, und die sagt, das Problem ist da das Darknet. Viele Spuren verlieren sich im Darknet, da gibt es keine IP-Adressen, und offenbar sind die Täter so klug, dass sie eben in der Regel die Drohbriefe dann übers Darknet verschicken, die Mails und so weiter. Also das muss man schon sagen, da gibt es eben auch ein großes Problem des Zugriffs auf das Darknet, das eben anonym ist, und da gibt es ein Problem.
Aber die Daten selber von den Computern sind ja nicht aus. Die waren ja wirklich vom Polizeicomputer aus abgefragt worden. Ne? Also das ist ja nicht
genau,
aus dem
Daten. Genau, und da ist das Problem, da haben Sie recht, da ist das Problem aber, dass eben bisher das nicht streng kontrolliert war, wer an diese Computer drankommt. Das haben mehrere, konnten das benutzen. Da konnten sich auch Verdächtige rausreden, dass sie gesagt haben, wir waren ja gar nicht da, das waren vielleicht Kollegen. Das ist das Problem. Das soll eben jetzt durch diese technischen Verschärfungen, soll das strenger reglementiert werden.
In Zukunft.
Ja, gut, da konnte man natürlich auch in den vergangenen Diskussionen manchmal es fast nicht glauben, dass es denn so schwer sein konnte, eben denjenigen zu ermitteln, der sich zu diesem Zeitpunkt eingeloggt hatte und tatsächlich das abgefragt hatte. Ne? Ludger Fittkau, vielen Dank für diese Informationen nach Hessen und danke auch an Jenny Zilka bis hierher. Und Jenny Zilka hat gern zugehört, gell, dieser Musik. Irgendwie ist sie so schwungvoll und bringt einen gut in den Nachmittag.
Ja.
Oder? Würden Sie mir nicht zustimmen?
Ja,
ich
doch.
Ich habe sie so gerade wahrgenommen. Nee,
ich habe mich gerade gefreut, dass hier so viele verschiedene Sprachen heute schon zumindest in der Musik gesprochen wurden. Das macht es sehr international und passt ja auch zu unseren Themen heute.
Danke, dass Sie die mit mir besprochen haben und dass Sie hier waren.
Ja, sehr gerne.
Bis bald.
Ja, hoffentlich.